Lohnende Abhängigkeit, das ist der Titel der Predigt heute Abend. Und wir wollen einen weiteren Textabschnitt aus dem Buch der Sprüche betrachten, darüber nachdenken. Nein, eigentlich wollen wir drauf rumkauen, damit wir spüren, wie Gottes Wort schmeckt und was es uns zu sagen hat. Im Gegensatz zu den Texten, die wir bisher angeschaut haben, das waren meistens einzelne Sprüche der Weisheit, beschäftigen wir uns heute Abend mit einem Gebet. Und das ist im Übrigen das einzige Gebet, das es überhaupt gibt im Buch der Sprüche. Formuliert hat dieses Gebet ein Mann namens Agur. Und wir wissen jetzt nicht sehr viel über diesen Mann, außer dass er sich gleich zu Beginn unseres Kapitels als völlig unweisen, törichten und unwissenden Kerl selbst bezeichnet. Aber wenn ihr das Kapitel 30 mal betrachtet, studiert, drauf rumkaut, dann werdet ihr feststellen, dass dieser Mann viel mehr Weisheit und viel mehr Erkenntnis hat, als er uns am Anfang sagt. Agur hat nämlich begriffen, wie groß Gott ist, wie ungleich größer der allmächtige Schöpfer im Vergleich zu den Menschen ist. Er hat verstanden, wie verlässlich und wertvoll Gottes Wort für all diejenigen ist, die sich mit diesem Wort beschäftigen und die sich darauf verlassen. Er hat einen ganz klaren Blick auf die Tatsache, dass Gott ewig ist. Gott lebt und er wird immer leben. Aber er, Agur, ist ein endlicher Mensch, der der Vergänglichkeit unterworfen ist und dem nur eine ganz begrenzte Lebenszeit zur Verfügung steht. Und in all dieser Erkenntnis, die Agur hat, bewegen ihn zwei Themen. Seine Einstellung zur Wahrheit und sein Verhältnis zu materiellen Dingen. Hier sieht er sich nämlich in der Gefahr, dass er nicht so leben könnte, wie es Gott gefällt. Als ich mich auf diesen Predigtdienst vorbereitet habe, in der Betrachtung des Textes, hat sich mir eine Frage aufgedrängt und die drängt sich vielleicht auch euch heute Abend auf, nämlich die Frage, was uns eigentlich so im Gebet bewegt. Was ist dir wichtig, wenn du mit Gott redest? Was bringt dich auf die Knie oder was bringt dich ins Gespräch mit Gott? Wir wollen uns diesen Text noch einmal anschauen. Er ist ja kurz, ich lese ihn noch einmal. Ihr findet ihn in Sprüche Kapitel 30, die Verse 7 bis 9. Dort lesen wir: Zweierlei bitte ich von dir, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge lass fern von mir sein. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Ich bete nochmal mit uns, wir bleiben dazu sitzen. Großer Gott, wir wollen dich herzlich bitten, dass du zu uns redest. Durch dein Wort, dein lebendiges Wort. O Herr, du hast so viel Weisheit für uns. Du hast uns so viel zu sagen. Du möchtest in unser Leben hineinsprechen. Lass uns hören. Lass uns mit den Herzen hören, nicht nur mit den Ohren, damit wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind und dir nachleben. Herr, rede du. Amen. Amen. Lohnende Abhängigkeit, wir betrachten das in zwei Punkten. Der erste Punkt, lohnende Abhängigkeit für ein Leben im Licht Gottes. Wir haben heute Morgen ja schon viel über das Licht Gottes nachgedacht. Matthias hat darüber gepredigt. Und wir haben jetzt noch einen anderen Aspekt von dem Licht Gottes, den wir uns heute Abend anschauen. Und ihr Lieben, was für ein bemerkenswertes Gebet, oder? Wenn Menschen die Möglichkeit haben, sich etwas zu wünschen, dann geht es sehr schnell um Dinge wie Gesundheit, körperliche Kraft oder Beseitigung von Schmerzen, viel Geld, ein schönes Haus oder Erfolg. Und das mag bei denen, die Gott nicht kennen, ja noch einleuchtend sein und nicht verwundern, aber selbst bei Menschen, deren Herz Jesus Christus gehört, hören sich die Gebete oft mehr wie ein Wunschzettel zu Weihnachten ein, nicht wahr? Ich zumindest muss mich immer wieder ganz bewusst korrigieren, dass ich Gott nicht permanent in meinen Gebeten meine Bittlisten, Bittkataloge vorlege, in denen es sich meistens überhaupt nicht darum dreht, was Gott eigentlich möchte und was ihm gefällt. Das Gebet Agors ist insoweit erstaunlich, als er um Dinge bittet, die uns wohl auf den ersten Gedanken nicht eingefallen wären, oder? Es geht ihm nicht um Geld, es geht ihm nicht um Erfolg, nicht um Ansehen, nicht um ein langes Leben. Nein, zusammengefasst bittet er darum, ein Leben zu leben, das der Prüfung Gottes standhält. Lug und Betrug sollen in seinem Leben nicht vorkommen. Lug und Betrug sollen in seinem Leben nicht vorkommen. Und das würden wir jetzt ja unterschreiben, weil jeder möchte nicht belogen oder betrogen werden. Das gefällt uns nicht. Aber Agur geht es gar nicht darum, dass er nicht belogen und betrogen wird. Nein, es geht um ihn selbst in erster Linie. Er selbst möchte nicht von Falschheit und Lüge verseucht sein. Man könnte auch sagen, er bittet Gott darum, dass er ihn davor bewahrt, als nicht wahrhaftig, nicht ehrlich, nicht aufrichtig wahrgenommen zu werden. Wieso ist Agur das so wichtig? Was veranlasst diesen Mann, anstatt um Erfolg und Reichtum zu bitten, ausgerechnet um Schutz vor Falschheit und Lüge Gott in den Ohren zu legen? Ist ja schon erstaunlich, nicht wahr? Nun, ich denke, er hat begriffen, dass dieser Gott, der in der Lage ist, den Wind mit der Hand festzuhalten, die Wassermassen der Erde zu bändigen, der Erde ihre Grenzen zu geben, dass dieser Gott auch in der Lage ist, hinter jede noch so perfekte Fassade zu gucken. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 13, Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Oder in Sprüche 15, Vers 11, der Herr sieht hinab bis in den Abgrund des Totenreiches. Erst recht durchschaut er, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Soweit mit der Übersetzung Hoffnung für alle. Ihr Lieben, was für eine wunderbare Bitte richtet Agur hier an Gott. Es ist ihm viel wichtiger, vor Gott gut dazustehen, als vor seinen Mitmenschen. Er weiß, wenn das Licht der Gerechtigkeit Gottes auf ihn fällt, dann wird alles aufgedeckt. Nichts bleibt verborgen. Aus seiner Ehrfurcht vor dem allmächtigen, allgegenwärtigen Gott ist es ihm ein extrem dringendes Anliegen und Bedürfnis, von Gott selbst sichergestellt zu wissen, dass keine Falschheit, keine Lüge zum Vorschein kommt, sondern ein gottgefälliges, aufrichtiges Leben. Wie ist das bei dir? Und wie ist das bei mir? Ist dir wichtig, gottgefällig zu leben? Oder möchtest du mehr den Menschen gefallen? Wenn du mehr Sorge davor hast, dass du bei deinen Mitmenschen in einem schlechten Licht erscheinst und weniger darum ringst, dass Jesus Wesenszüge in deinem Verhalten zu sehen sind, dann beherrscht dich wahrscheinlich Menschenfurcht und weniger Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Das klingt hart, aber das ist so. Aber du bist damit sicherlich nicht alleine. Wenn es darum geht, das Evangelium zu bezeugen und so zu leben, wie es Gott uns in seinem Wort sagt, dann kämpfen wir alle mit dieser Menschenfurcht. Dann haben wir immer Gedanken im Kopf, was wird der andere eigentlich denken über mich, wenn ich jetzt hier so fromm daherrede? Das Buch der Sprüche, ihr Lieben, ist voll mit Aussagen, die uns deutlich machen, dass Unehrlichkeit und Betrügerei Gott ein Greuel ist. Wenn ihr das nachlesen wollt, ihr findet das in Sprüche 2, die Verse 11 bis 15 oder in Sprüche 11, der Vers 1 und 3 oder auch in Sprüche 23, die Verse 6 bis 8. Egal ob es das Fehlverhalten vor Gericht, die Notlüge im Berufsleben oder in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, ob wir mehr darstellen wollen, als wir wirklich sind, oder uns einen Vorteil verschaffen wollen, Gott will, dass wir ohne Falschheit und Lüge leben. Nun, was kann dir, was kann mir helfen, Gott gefällig in diesem Aspekt zu leben? Lasst uns noch viel mehr auf das Kreuz und auf Jesus blicken. Lies die Bibel, bete. Sei in Gemeinschaft mit anderen Christen. Mit anderen Worten, lass dich von Jesus prägen. Jesus hat nie ein falsches Wort gesprochen. Ihm war es egal, ob die Menschen enttäuscht waren über ihn, weil er zum Beispiel nicht der ersehnte Befreier von der römischen und verhassten Besatzungsmacht war. Er war so klar. Er war so aufrichtig und entlarvend ehrlich, dass die Pharisäer oft einfach nur sprachlos davongehen mussten. Und die größten Betrüger seiner Zeit, die Zöllner, die konnten manchmal nicht anders, als den unehrlich erworbenen Reichtum mehrfach zurückzugeben. Das war die Wirkung Jesu auf diese Menschen. Ich wünsche mir und dir, dass es uns viel wichtiger wird, Gott zu gefallen, als Menschen zu gefallen. Ich wünsche uns, dass wir jede noch so kleine Falschheit oder Lüge meiden, damit sich unser Leben im Licht Gottes als ihm wohlgefällig erweist. Und ich wünsche uns allen, dass Gott uns die Weisheit schenkt, zu erkennen, dass so ein Verhalten nicht aus unserer Kraft entspringen kann, sondern dass wir uns ganz und gar der Abhängigkeit von seiner Kraft und Gnade bewusst werden. Das ist notwendig. Agur hatte das erkannt. Und darum richtet er diese außergewöhnliche Bitte an Gott. Und wie ist das bei dir? Welche Bitten richtest du an Gott? Ein zweiter Punkt, lohnende Abhängigkeit für ein Leben in der Versorgung Gottes. Also, wenn der erste Teil des Gebetes von Agur schon erstaunlich war, dann kann ich euch versprechen, jetzt kommt der Knaller. Dass er sich keine Armut wünscht, ist ja noch nachvollziehbar. Nicht wahr? Keiner von uns möchte am Hungertuch nagen. Gleichzeitig wünscht sich Agur aber auch, nicht reich zu sein. Wer kennt das deutsche Fragewort mit zwei Buchstaben? Hä? Nicht reich? Moment mal, ihr Lieben, ist Reichtum in der Welt nicht der Schlüssel zum Glück? Also ich bitte euch, richtig viel Kohle Das ist doch die Grundlage für ein sorgenfreies Leben und die Voraussetzung für die Erfüllung all unserer Wünsche, oder? Ja. Ja, könnt ruhig ja sagen. Ist so. Jedenfalls hier in der Welt. Agur ist uns hier ein großes Vorbild. Er sieht nicht nur die Gefahr, durch Armut zu Gedanken oder Taten gezwungen zu sein, die Gott nicht gefallen, wie zum Beispiel Neid oder Diebstahl oder ein begehrlicher Blick auf das, was der andere hat. Nein, er sieht auch die Gefahren, die Reichtum bringt, mit sich bringt, nämlich Überheblichkeit und falsche Sicherheit. Die Begründung in Vers 9 für seine Bitte ist so nachvollziehbar, so einleuchtend, dass ich mich gefragt habe, warum ist mir das eigentlich bisher noch nicht eingefallen? Warum habe ich das Gott gegenüber so noch nie formuliert? Das mit der Armut wäre mir vielleicht auch noch über die Lippen gekommen, wenn ich davon bedroht gewesen wäre. Aber Gott zu bitten, Reichtum zu verhindern, weil dieser mich hochmütig macht und ich Gefahr laufe, Gott beiseite zu schieben? Wenn wir etwas genauer darüber nachdenken, dann werden wir feststellen, dass genau diese innere Haltung in uns allen schlummert, in uns allen. Wenn es uns gut geht, nicht wahr, dann wird unsere Beziehung zu Gott ein Randthema, irgendwo da hinten. Dann sind wir die Helden und Gott kann schauen, wo er in unserem erfolgreichen Alltag noch ein Plätzchen findet, nicht wahr? So sind wir. Aber jetzt kommt das, was mich an Agurs Gebet so begeistert und herausfordert. In Vers 8 steht es in einem Halbsatz und das ist ganz leicht zu überlesen. Dort lesen wir, lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Bisschen eckig, das Lutherdeutsch. Anders übersetzt, gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Er möchte mit dem zufrieden sein, was Gott ihm zuweist. Mit anderen Worten, Herr, ich nehme mein Leben mit dem, was in deiner Weisheit mir zugedacht ist, an. Wenn du mir das gibst, was ich aus deiner Sicht zum Leben brauche, dann bin ich damit zufrieden. Punkt. Starke Aussage, nicht wahr? Was für eine hingebungsvolle Haltung, was für ein Vertrauen spricht hier durch Agurs Gebet. Kann uns das auch gelingen, ihr Lieben? Sind auch wir in der Lage, und geben wir zu, wir leben in einer Welt und Zeit, die uns täglich diktiert, dass nur der sich wirklich verwirklicht hat, der Erfolg hat, ein eigenes Haus hat, ein dickes Auto hat, 2 Urlaube im Jahr macht, eine steile Karriere hinlegt und jedes Jahr noch eine Schippe obendrauf. Sind auch wir in der Lage, so genügsam und gottzentriert zu leben? Die Beantwortung dieser Frage hängt ganz davon ab, was oder wen wir uns zum Vorbild machen. Unsere eigene Kraft und Motivation wird sicherlich nicht reichen, um hier Agur gleich gegen den Strom zu leben. Wenn wir uns aber darin üben, immer und immer und immer und immer wieder auf Jesus zu blicken und so wie Agur darum zu ringen, dass Gott die ganze Regentschaft in unserem Leben übernehmen darf, dann, und ich bin davon überzeugt, nur dann, werden wir so weise handeln wie dieser Mann. Warum, ihr Lieben, ist das ein lohnendes Ziel? Nun, ich würde sagen, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und wenn wir ehrlich sind, ihr Lieben, dieses Jesus-Nacheifern betrifft ja nicht nur das Geld. Es betrifft auch unsere Zeit, unsere Erlebnisse, unser Ansehen, unser Selbstwertgefühl. Kurzum, wenn ich nicht darauf vertraue, dass Gott, der mich geschaffen hat, auch in der Lage ist, mein ganzes Leben bestmöglich zu gestalten, ja nun, dann kann ich mich ihm auch nicht getrost in allen Aspekten meines Lebens überlassen, sondern dann muss ich mich selbst drum kümmern. Und das Ergebnis dieser Bemühungen können wir in und an unserer Gesellschaft ablesen. Ich möchte dich ermuntern, die Bitte aus dem Vaterunser in Vers 11 aus Matthäus 6 neu für dich zu buchstabieren und zu begreifen. Dort steht: Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute ist nach meinem Verständnis zunächst die Bitte um die tägliche Versorgung mit Nahrung. Aber diese Bitte ist durch die Beschäftigung mit Agurs Gebet in seiner Tiefe für mich noch viel tiefer und deutlicher darüber hinausgewachsen. Jesus sagt uns, Johannes 6, 48, ich bin das Brot des Lebens. Gott möchte uns durch Jesus mehr geben als nur Nahrung für den Magen. In Jesus bekommen wir weit mehr. Frieden mit Gott, Trost in Notzeiten, Selbstwert unabhängig von der Meinung anderer, Erlösung von Schuld, ewiges Leben. Wenn Agur darum bittet, dass Gott ihm das geben soll, was der himmlische Vater ihm zugedacht hat, dann drückt dies ein tiefes Vertrauen, die totale Abhängigkeit vom Schöpfer aus. Agur möchte in allen Aspekten in der Versorgung Gottes leben und ruhen. Und Gott weiß, was seine Geschöpfe benötigen. Er möchte gerne versorgen und gerne behüten und sich um dich kümmern. Und deshalb darfst auch du wissen, Jesus ist das vollkommene Brot für ein erfülltes Leben. Seelisch und körperlich. Mit ihm in der Mitte sind wir weder auf Lug und Betrug noch auf das nicht enden wollende Hetzen nach Wohlstand und Anerkennung angewiesen. Ich möchte dieses Gebet in Sprüche 30 zu meinem Gebet machen. Warum? Drei Punkte. Erstens, weil Jesus diese vollständige Abhängigkeit vom Vater vorgelebt hat und ich möchte ihm hinterherleben. Zweitens, weil mein Leben niemals besser werden kann, als Gott es sich selbst gedacht hat. Und drittens, weil ich ihm so die Ehre gebe und mein ganzes Vertrauen auf ihn setze. Und deswegen als große Überschrift: Gib mir das Leben, das du Gott mir zugedacht hast, dann ist es perfekt. Kann es ein besseres Ziel geben? Willst du das Gebet des Agur auch zu deinem Gebet machen? Ich hoffe es und dafür bete ich. Großer Gott, wir sind beschämt. Wir sind beschämt über unseren Kleinglauben, wir sind beschämt über unsere Gier. Wir sind beschämt über unsere falschen Prioritäten. Wir sind beschämt darüber, dass wir vom Gebet oft so wenig Gebrauch machen und dass wir dir so wenig zutrauen. Herr, wir sind beschämt, dass wir den Lügen der Welt Tag um Tag um Tag auf den Leim gehen. Und dass wir uns immer wieder nach Dingen ausstrecken, die uns nicht satt machen. Danke, dass du Männer wie Agur in unseren Weg gestellt hast, die uns zeigen, worauf es ankommt. Lass du uns ehrlich und wahrhaftig und von dir durchdrungen sein. Lass du uns nach dir Ausschau halten und dir hinterherleben und nicht den Dingen, die uns sowieso nicht erfüllen können. Danke, Vater, dass du uns diese Kraft gibst. Wir bekennen, dass wir sie nicht haben. Wir können noch so strampeln, wie wir wollen. Wir bringen es nicht fertig. Du musst es in uns fertig bringen. Wir wollen dir bekennen, dass wir dich ganz dringend brauchen. Erfülle uns neu mit deinem Segen, mit deiner Liebe, mit deinem Geist, damit unser Leben gelingen kann. Amen.